Deutschlandfunk, das war der Tag.
Ich glaube, das Wahlergebnis zeigt eindeutig, dass die Berlinerinnen und Berliner den Wechsel wollten, dass die Berlinerinnen und Berliner den Wechsel auch gewählt haben und die CDU jetzt einen klaren Auftrag zur Bildung einer Regierung hat. Und wir sollten jetzt dieses Wahlergebnis auch mit Respekt zur Kenntnis nehmen und in Gespräche eintreten.
Das sagte heute Kai Wegner, der Spitzenkandidat der Berliner CDU. Er war gestern Abend der große Gewinner bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in der Hauptstadt. Aber ob seine Partei, die CDU, künftig tatsächlich die Berliner Landesregierung anführt, das ist noch völlig offen. Es ist eins unserer Themen in dieser Stunde vor Mitternacht. Außerdem berichten wir über die Lage in Syrien und der Türkei eine Woche nach dem schweren Erdbeben. Und wir schauen auf den Prozess um den Zusammenbruch des Finanzdienstleisters Wirecard. Zum ersten Mal hat dort heute der Hauptangeklagte Markus Braun das Wort ergriffen. Mein Name ist Tobias Armbruster. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Zunächst also gehen wir nach Berlin. Das war ein Wahlergebnis gestern, das viele Optionen offen lässt. Für mehrere Koalitionen. Mit der CDU gibt es zwar einen klaren Wahlgewinner, plus 10 Prozentpunkte, aber auch die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei könnte weiter regieren, auch wenn alle drei Parteien gestern verloren haben. Wie das alles heute interpretiert wird in Berlin, welche Schlussfolgerungen da gezogen werden, das berichtet Dieter Nürnberger.
Die Einladungen zu Sondierungsgesprächen mit der SPD und auch den Grünen sind bereits unterwegs, so Kai Wegner, der Gewinner der Berliner Wiederholungswahl. Ein Stimmenplus von rund 10% kann der Spitzenkandidat der CDU für sich und seine Partei verbuchen. Für Wegner ein eindeutiger Auftrag zur Regierungsbildung. Stärkste politische Kraft in der Hauptstadt. Der bisherige Oppositionsführer will eine stabile Mehrheit bilden und da sei ein künftiges Zweierbündnis auf jeden Fall besser als die bisherige Regierungskoalition aus drei Partnern. Und alle drei Parteien dieses Bündnisses haben Prozentpunkte verloren. Kai Wegner.
Wir wollen eine Regierung in Berlin schmieden, die anpackt, die nicht nur über Probleme spricht, sondern Probleme auch behebt. Denn zweifelsohne hat Berlin viele Probleme. Mein Ziel ist eine erfolgreiche Berlin-Koalition zu bilden, die diese Stadt wieder zusammenführt.
Kai Wegner weiß, dass der Wahlkampf hart war. Vor allem zwischen der CDU und den Grünen gab es scharfe Kontroversen um Themen wie Mobilitäts-, Migrations- und Sozialpolitik. Doch inzwischen scheint es zumindest etwas Bewegung zu geben. Berlins grüne Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin Bettina Jarasch wird sich Sondierungsgespräch mit der CDU nicht verschließen, hat aber weiterhin andere Präferenzen.
Ich bin auch sehr gespannt auf diese Gespräche. Gleichzeitig hat sich nichts geändert an der Präferenz, die wir Grünen ja von Anfang an auch genannt haben. Wir möchten gerne das Gespräch, die Koalition mit der SPD und den Linken fortsetzen.
Rechnerisch sind nach dem Wahlergebnis vom Sonntag mehrere Regierungskoalitionen möglich. Das bisherige Rot-Grün-Rot ebenso wie ein Bündnis aus CDU und Grünen oder eine große Koalition aus Christ und Sozialdemokraten. Die SPD wurde zweitstärkste Kraft, allerdings nur mit einem hauchdünnen Vorsprung von 105 Stimmen gegenüber den Grünen. Beide landeten bei 18,4%. Allerdings gilt die Parteibasis der Grünen in Berlin als links, was gegen eine Koalition mit der CDU sprechen könnte. Ähnlich die Lage bei den Sozialdemokraten. Die Wahlschlappe vom Sonntag ist umfassend. Die SPD konnte mit der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey keinen einzigen Wahlkreis in der Hauptstadt gewinnen. Das schlechteste Ergebnis seit über 70 Jahren. Die Amtsinhaberin zeigt sich ebenfalls gesprächsbereit, auch mit dem Wahlsieger der CDU. Sie sagte im RBB.
Wir werden auf diese Gespräche eingehen, werden aber auch mit unseren Koalitionspartnern natürlich sprechen und dann weitersehen, welche Möglichkeiten es gibt. Wir sind zweitplatzierte Partei und das bedeutet, dass wir schon auch sehen, dass die SPD weiter auch ein wichtiger und bedeutender Teil dieser Landesregierung sein wird.
Nach einer Sitzung des SPD-Landesvorstands betont Giffey aber, dass es, so wörtlich, eine klare Tendenz gebe, das bisherige Regierungsbündnis mit den Grünen und der Linken fortzusetzen. Sie habe zudem deutlich gemacht, dass sie nicht an ihrem Amt klebe. Somit wird es wohl noch in dieser Woche Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD und auch mit den Grünen geben. Ob sich die bisherige Regierungskoalition erst danach oder schon parallel trifft, ist noch nicht entschieden.
Soweit Dieter Nürnberger. Die Wahl in der Hauptstadt, also noch dazu eine Wahl, bei der sich etwas verschiebt, deutlich verschiebt. Die FDP fliegt raus, die CDU holt einen Rekordzuwachs. Das wird natürlich auch in den Bundeszentralen der Parteien ganz genau registriert. Wie die Analyse dort heute ausgefallen ist, das sagt uns Jörg Münchenberg.
So ernüchternd das Wahlergebnis aus Sicht der Berliner SPD auch sein mag, die Ampel werde dennoch Kurs halten, versuchte Parteichefin Saskia Esken am Tag danach den Ausgang der Senatswahl einzuordnen, zumal sich das Dreierbündnis auf Bundesebene längst bewährt habe.
Wir haben keine Koalitionsausschusssitzungen, die im Konfliktfall einberufen werden, sondern wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns sehr, sehr gut aus und da werden wir auch bei bleiben.
Dennoch ist allen klar, mit dem Scheitern der FDP an der 5%-Hürde wird das Regieren auch auf Bundesebene nicht einfacher werden. Weshalb die SPD-Chefin das Balsam an den liberalen Koalitionspartner wohl auch nicht ganz uneigennützig verteilt hat.
Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die FDP den Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus schafft. Es ist leider nicht gelungen. Dass die FDP in der Vergangenheit hart aufgetreten sei, kann ich so nicht bestätigen. Wir arbeiten in der Ampel in sehr gutem Einvernehmen zusammen. Da, wo wir unterschiedlicher Ansicht sind, da setzen wir uns zusammen und besprechen die Sachen.
Für die FDP werde es keinen Kurswechsel geben, bekräftigte unterdessen Parteichef Christian Lindner. Auch wenn die Regierungsbeteiligung den Wahlkampf für den Berliner Senat durchaus belastet habe.
Diese Mischung aus klarem Bekenntnis zu den Erfolgen des Regierungshandelns, Arbeit an liberalen Modernisierungsprojekten und Kompass für eine Politik der Mitte. Das beschreibt unsere Strategie, an der wir festhalten und von der wir überzeugt sind, dass sie auf eine mittlere Sicht sich dann auch bei Landtagswahlen wieder als erfolgreich herausstellt.
Dennoch dürfte der Ausgang der Berliner Senatswahlen der Kompromissbereitschaft der Liberalen nicht unbedingt förderlich sein. Das zeigt sich etwa beim Dauerstreit mit den Grünen um die Verkehrspolitik.
Eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen. Und deshalb werden wir weiter dafür sorgen, dass es Wahlfreiheit bei den Verkehrsträgern gibt.
Doch wie auch schon bei der SPD waren von den Grünen heute eher beschwichtigende Töne zu hören. Verbunden mit dem Versuch, das Gemeinsame und nicht das Trennende hervorzuheben, Parteichefin Ricarda Lang.
Erstmal ist das ein gutes Fundament, mit dem wir jetzt auch gemeinsam Berlin und Bund in dieses Jahr starten. Wir werden unsere Arbeit innerhalb der Bundesregierung nicht von Landtagswahlergebnissen abhängig machen, sondern von den Herausforderungen, vor denen dieses Land steht.
Frohlocken wiederum bei der CDU heute. Vom deutlichen Sieg in Berlin erhofft sich Parteichef Friedrich Merz auch Rückenwind für den Bund. Insofern wurde Merz auch nicht müde, die enge Verbundenheit mit der Berliner CDU hervorzuheben.
Ich kann nur sagen, wir haben in dieser letzten Phase des Wahlkampfes, aber auch in den Wochen und Monaten vorher mit der Berliner CDU sehr eng zusammengearbeitet. Die Berliner CDU hat einen eng mit uns abgestimmten Wahlkampf gemacht. Wir haben die Berliner CDU unterstützt. Und es ist auch ein guter Erfolg für die CDU Deutschlands, ein guter Start in das Jahr 2023.
Zufriedenheit auch bei der Linkspartei. In Berlin habe man die richtigen Themen gesetzt, so Parteichefin Janine Wissler. Diesen Kurs gelte es nun weiter fortzusetzen.
Eine Linke, die auf soziale Gerechtigkeit und den Kampf gegen Armut setzt, die für konsequenten Klimaschutz streitet und klare Kante gegen rechts zeigt. Das ist eine Partei, die dann viele Menschen überzeugen kann.
Auch die Bundes-AfD zeigte sich heute zufrieden, auch wenn das in Berlin anvisierte zweistellige Ergebnis nicht erreicht worden ist. Die Botschaft von Parteichef Tino Chrupalla, die AfD sei gekommen, um zu bleiben. Und das habe sich jetzt auch mit Berlin bestätigt.
Jörg Münchenberg berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Also wir fassen nochmal zusammen. Das Wahlergebnis in Berlin lässt viele Möglichkeiten offen und welche Koalition am Ende rauskommt, das ist noch überhaupt nicht absehbar. Über diese Ausgangslage habe ich heute Abend kurz vor dieser Sendung mit Andrea Römmele gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Hertie School in Berlin. Schönen guten Abend, Frau Römmele.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Frau Römmele, was ist Ihnen gestern Abend durch den Kopf gegangen?
Was ist mir durch den Kopf gegangen? Die 10% Zuwachs der CDU waren beachtlich. Man hat jetzt mit den Einbußen von den drei Regierungsparteien damit gerechnet. Aber wenn es dann 18 Uhr ist oder dann 21 Uhr und das Ergebnis mehr oder weniger feststeht, ist es auch nochmal was anderes. Ich glaube, ich habe selten einen klaren Wahlsieger gesehen, der so weit weg von einer möglichen Regierung war wie gestern Abend.
Damit meinen Sie die CDU?
Damit meine ich die CDU, ja.
Jetzt sagen ja viele Beobachter und natürlich auch die CDU, sagen, Berlin habe hier den Wechsel gewählt. Stimmt das?
Das würde ich so nicht sehen. Wenn man sich die Beweggründe anschaut, warum die Menschen die CDU gewählt haben, dann sagen ja 50% der CDU-Wählerinnen und Wähler, dass es eigentlich aus Protest war. Also es war eine Abstrafung der rot-grün-roten Regierung hier in Berlin. Also nicht für die CDU, sondern gegen die amtierende Regierung. Also das ist erstmal das Erste, was festzuhalten ist. Und das Zweite ist natürlich auch, dass die Regierung mit einem Jahr im Amt noch keinerlei Amtsbonus ausspielen konnte. Das hat sich natürlich auch in den Zahlen wiedergespiegelt. Die SPD hat an alle Parteien verloren. Die CDU hat auch nahezu von allen Parteien Stimmen gewonnen. Also so die Analyse bisher. Es bleibt spannend zu sehen. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich, glaube ich, sagen, dass die Giffey-Regierung auch die nächste Berliner Regierung ist. Aber in der Tat ist es so, wenn man sich die Landkarte von Berlin anschaut und sieht, die Mitte von Berlin ist grün, alles drumherum ist schwarz, ist CDU. Und da zu sagen, man macht eine rot-grün-rote Regierung, ist natürlich auch ein Ding.
Wie würde das denn bei den Wählerinnen und Wählern in Berlin ankommen, wenn diese drei Parteien das jetzt tatsächlich machen, nochmal eine Regierungskoalition bilden und den Wahlgewinner sozusagen in die Opposition schicken?
Das ist die spannende Frage und ich glaube ja, und da greife ich jetzt das wieder auf, was ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass es ja ein Denkzettel, eine Art Protestwahl auch war, glaube ich letztendlich, dass die Berlinerinnen und Berliner das gar nicht so unmöglich fänden, wenn jetzt die amtierende Regierung noch weitermachen würde, weil, wie gesagt, die Wahl ein Stück weit auch eine Protestwahl war, so eine Aufwach-, so eine Weckrufwahl.
Und dieser Protest, der wäre dann in 4 Jahren bei der nächsten Wahl wieder vergessen?
Na, in etwas mehr als 3 Jahren, weil wir wählen ja wieder 2026. Wir bleiben ja im Zyklus drin sozusagen. Ne? Aber zumindest mal hätte die Regierung die Möglichkeit, dann auch wirklich was vorzuweisen. Das ist nach einem Jahr, also ich möchte jetzt die Berliner Regierung in keinster Weise in Schutz nehmen, aber es ist in der Tat so, dass nach einem Jahr, das wissen wir auch von anderen Regierungen, nach einem Jahr ist erstmal so ein Dip da, geht es erstmal in den Keller und man muss die Dinge auch erstmal auf den Weg bringen und da hätte die amtierende Regierung, wenn sie dann auch die nächste Regierung werden sollte, dann noch Zeit, das zu tun. Warten wir es mal ab, ob es so kommt.
Frau Römmele, ein anderer Begriff, den wir heute in der politischen Analyse immer wieder hören und lesen, ist der der Regierungsbildung. Da heißt es dann immer wieder, die CDU habe einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung bekommen. Gibt es das eigentlich in der deutschen Politik, in der deutschen Verfassung, einen Auftrag zur Regierungsbildung?
Es ist gute parlamentarische Tradition, dass die stärkste Partei dann erstmal auf die anderen zugeht und mal so vorfühlt, könntet ihr euch vorstellen. Aber das haben wir ja schon häufiger gehabt, dass die stärkste Partei dann eben nicht den Kanzler, den Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidentin oder den regierenden Bürgermeister stellt. Also das gibt es in der deutschen Geschichte immer mal wieder. Helmut Schmidt war auch nicht derjenige, der die stärkste Fraktion hinter sich hatte im Deutschen Bundestag. Aber jetzt ist es ja so, dass der Abstand enorm ist, die CDU deutlich zugelegt hat und mit 10 Prozentpunkten vor der SPD führt. Also das ist jetzt nochmal eine andere Gemengelage. Es ist ja kein knappes Rennen gewesen, es ist ja sehr klar. Trotzdem kann man sich vorstellen, dass die CDU Gespräche mit der SPD und mit den Grünen führt, diese dann nicht zu einem Erfolg führen, aber eben Sondierungsgespräche zwischen Rot-Grün-Rot. Vorstellbar.
Wenn wir uns das mal genauer angucken, die CDU also hat die Möglichkeit, sowohl mit der SPD eine Koalition zu bilden, als auch mit den Grünen. Wie gut kann die Union in Berlin denn mit diesen beiden Parteien? Wie groß sind da die Schnittmengen? Wie viele Kontakte gibt es da?
Ja, die Schnittmengen sind nicht sonderlich groß. Das fängt bei den Inhalten an, geht aber natürlich auch auf die Personen über. Also die Vorstellung, dass Frau Giffey, eine Juniorpartnerin in einer Wegner-geführten CDU-Koalition sein sollte, ist kaum vorstellbar. Man muss auch noch dazu denken, dass sollte Frau Giffey zurücktreten, die Frage dann ist, wer führt die Berliner SPD denn dann an? Ist auch eine Überlegung. Also ich sehe kaum inhaltliche Schnittmengen und auch personelle Nähen sind jetzt auf den ersten und auch auf den zweiten Blick nicht unbedingt erkennbar, was es schwieriger macht.
Dann müssen wir noch ganz kurz über die FDP sprechen. Die ist ja jetzt aus einem weiteren Landesparlament gestern rausgeflogen. Eine weitere Niederlage auf Landesebene. Da stellt sich die Frage, kann sich die FDP die Ampel im Bund noch leisten?
Die Frage ist ganz spannend jetzt in nächster Zeit zu beobachten, weil die Wahlen in Bremen, die ja im Mai stattfinden, stehen vor der Tür. In der Tat ist es so, dass die FDP hier ihre Serie fortsetzt. Sie ist ja 2021 ins Rathaus gewählt worden, ist jetzt rausgefallen. Also es wird eng für die FDP und wir werden hier die Spannungsverhältnis auf nationaler Ebene, also in der Ampelkoalition, sicherlich sehen, dass die FDP versuchen wird, sich weiter zu profilieren.
Hier bei uns im Deutschlandfunk im Journal vor Mitternacht war das Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin an der Hertie School in Berlin. Frau Professor Römmele, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
23 Uhr und 26 ist es mittlerweile in der CDU-Zentrale in Berlin. Da gab bis heute nach diesem Wahlsieg natürlich einiges zu feiern. Aber als sich dort die CDU-Spitze am Vormittag versammelt hat, da ging es neben diesem Wahlsieg auch um eine Personalie, die für die Union immer mehr zum Klotz am Bein wird. Es geht um Hans-Georg Maaßen, den ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes. Der CDU-Vorstand hat heute beschlossen, ihn ganz offiziell aus der Partei rauszuschmeißen.
Der klare Trennungsstrich ist mit dem heutigen Tag gezogen,
meinte Friedrich Merz bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen der CDU-Gremien, die eigentlich ganz im Zeichen des CDU-Erfolgs in Berlin stehen sollte. Allerdings hatten sich die Gremien auch mit der Frage des Parteiausschlussverfahrens zu befassen. Maaßen hatte die Frist zum freiwilligen Austritt verstreichen lassen. In einem 26-seitigen Papier, das am Wochenende bekannt wurde, wies er stattdessen den Vorwurf zurück, sich parteischädigend zu verhalten. Für ein Ausschlussverfahren lägen keine materiellen Gründe vor. Das sehen Präsidium und Bundesvorstand der CDU anders. Man habe einstimmig ohne Enthaltung entschieden, ein Ausschlussverfahren gegen Maaßen einzuleiten und ihm seine Mitgliederrechte zu entziehen, so Merz.
Das ist ein Beschluss, der sofort wirksam wird mit der Zustellung, die dann heute oder morgen stattfinden wird. Herr Maaßen wird also dann ab sofort auch nicht mehr Mitglied der CDU Deutschlands sein.
Die Entscheidung über einen Parteiausschluss müsse nun vom Kreisparteigericht in Erfurt getroffen werden. Man gehe davon aus, dass Maaßen dessen Entscheidung nicht akzeptieren werde.
Das mag so sein, aber wir haben es heute insbesondere aufgrund seiner letzten Äußerungen, wo er uns einen linksgrünen Kurs vorwirft, wo er die Ideologie der sogenannten, ich zitiere, Antideutschen auch bei uns sieht. Das ist ein Sprachgebrauch, den wir hier nicht akzeptieren, insbesondere das auch dahinterstehende Gedankengut. Hat in der CDU Deutschlands keinen Platz.
Auf einem rechten Internetportal hatte Maaßen geäußert, Zitat, nach grün-roter Rassenlehre seien Weiße eine minderwertige Rasse. Auf Twitter sprach er von einem, Zitat, eliminatorischen Rassismus gegen Weiße und ergänzte in einem Phoenix-Interview.
Ich erwarte und verlange gerade von meiner Partei, dass man sich mit meinem Vorwurf des Rassismus auf linksgrüner Seite auseinandersetzt.
Am Wochenende war ein Brief Maaßens an die CDU-Führung bekannt geworden, in dem er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückweist. Die Austrittsaufforderung, die er rechtswidrig nennt, und die Ankündigung eines Parteiausschlussverfahrens seien ein, Zitat, Angriff auf die Meinungsfreiheit und die innerparteiliche Demokratie. Als abwegig bezeichnet Maaßen den Vorwurf, er habe Äußerungen in der Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungstheoretiker verwendet. 6 Jahre lang war Hans-Georg Maaßen Verfassungsschutzpräsident. Im Jahr 2018 wurde er in den einstweiligen Ruhestand versetzt, nachdem er bestritten hatte, dass es in Chemnitz rechtsextreme Hetzjagden gegen Ausländer gegeben hat. Bei der Bundestagswahl 2021 ist er in Thüringen erfolglos als Direktkandidat der CDU angetreten, ist im Januar aber zum neuen Vorsitzenden der sogenannten Werteunion gewählt worden. Dabei handelt es sich um keine Vereinigung der CDU. Der CDU-Vorstand stellte in einem politischen Beschluss klar, dass eine Mitgliedschaft in CDU und Werteunion nicht miteinander zu vereinbaren sei. Die SPD hat 3 Anläufe und 10 Jahre gebraucht, um Thilo Sarrazin aus der Partei zu werfen. Droht jetzt eine ähnlich langwierige, schmutzige Auseinandersetzung? Das müsse nicht unbedingt sein, das liege auch an ihm selbst, so Merz.
Von unserer Seite aus sind alle Beschlüsse gefasst. Und nach den Äußerungen der letzten Tage und Wochen, wo wir dann hier mit antideutschem und antiweißem Rassismus Formulierungen finden, wo dann Begriffe genannt werden wie eliminatorischer Rassismus, wo von Rassenlehre, minderwertiger Rasse, Menschenzuchtprogramm und Ähnliches die Rede ist, das ist keine Sprache, die wir in der politischen Auseinandersetzung führen, und zwar egal mit wem. So, und deswegen ist diese Entscheidung jetzt für heute unabwendbar gewesen.
Friedrich Merz hier am Ende dieses Beitrags von Dirk Oliver Heckmann. Und wir gehen ins Ausland. Im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien, da gelingt es den Helferinnen und Helfern immer seltener, noch Lebende aus den Trümmern zu ziehen. Eine Woche ist vergangen seit dem schweren Beben und viele der Überlebenden haben Schwierigkeiten, ein Dach über dem Kopf zu finden. Außerdem warnen Gesundheitsexperten jetzt vor einer zunehmenden Seuchengefahr. Zur aktuellen Lage Pia Masurczak.
Viele Wohnviertel sind leer. Wer kann, verlässt das Erdbebengebiet. Doch nicht alle wollen weg. Manche warten noch darauf, dass Verwandte geborgen werden, auch wenn sie vermutlich nicht überlebt haben. Andere versuchen, sich vor Ort durchzuschlagen. Für sie wächst mittlerweile eine andere Gefahr. Das Seuchenrisiko in der Erdbebenregion sei groß, sagen Experten. Denn das Beben hat nicht nur Häuser zerstört, sondern auch Wasser- und Abwasserleitungen. Damit drohen lebensgefährliche Krankheiten, sagt Celal Kocatürk, der als Chirurg in der Region arbeitet, einem türkischen Nachrichtensender. Die größten Bedürfnisse in der Region sind sauberes Wasser und Toiletten. Es gibt ernste Probleme mit der Hygiene. Deswegen sind mobile Toiletten, sanitäre Einrichtungen und fließendes Wasser dringend nötig. Andernfalls steigt das Risiko von Erkrankungen durch Kolibakterien, Typhus oder Diphtherie. Hände oder Lebensmittel mit sauberem Wasser waschen. Ganz alltägliche Dinge können jetzt Leben retten, doch unter den Bedingungen im Erdbebengebiet sind sie eine Herausforderung. Dort, wo die Wasserleitungen noch funktionieren, werde bereits vorgesorgt, sagt Mehmet Enes Göckler, Vizevorsitzender der Generaldirektion für öffentliche Gesundheit. Wir haben zunächst einmal primär die Wasserspeicher der Krankenhäuser und der Zeltlager geklort und kontrollieren die Speicher an jenen Orten, wo es Menschenansammlungen gibt, durch Proben. Doch die geklorten Leitungen können nur eine Notlösung sein. Auch die tausenden noch nicht geborgenen Leichen unter den Trümmern stellen eine Gefahr dar. Denn die Verwesung hat trotz der Winterkälte mittlerweile eingesetzt. Dazu kommt, wenn Fäkalien und Müll nicht entsorgt werden, wird das Grundwasser immer weiter verschmutzt. Celal Kocatürk fordert schnelles Handeln von den Behörden. Darüber hinaus muss das Müllproblem dringend gelöst werden, denn es hat eine ernste Verwesung begonnen. Das schafft gute Voraussetzungen für die Vermehrung von Bakterien und anderen Mikroorganismen. Daraus resultieren andere Probleme, beispielsweise durch Ratten, die sich von den verwesenden Abfällen ernähren und möglicherweise Menschen beißen, weswegen wir unbedingt Tetanus- und Tollwutimpfungen benötigen. Impfdosen seien bereits auf dem Weg in die Region. Das gab am Wochenende das Gesundheitsministerium bekannt. Aber auch andere Krankheiten haben es wegen der schlechten hygienischen Bedingungen im Katastrophengebiet deutlich einfacher, sich auszubreiten. Schon eine leichte Grippe kann lebensgefährlich werden, denn die Krankenhäuser vor Ort sind überlastet, wenn sie überhaupt noch stehen. Und gerade Erkrankungen der Atemwege nehmen zu, sagt Dr. Mehmet Ceyhan vom Verband der Infektionsmediziner. Das Erdbeben ist leider zu einem Zeitpunkt gekommen, an dem Infektionen der Atemwege, Grippe, Lungenentzündungen und auch Coronavirus-Infektionen verbreitet sind. Nun bedenken Sie, unter welchen Voraussetzungen die Menschen dort leben. Sie leben eng zusammen, in großen Zelten beispielsweise. Optimale Bedingungen sind das für die Verbreitung von Infektionskrankheiten.
Der Bericht von Pia Masurczak. Und wir machen weiter mit Kurznachrichten aus dem In- und Ausland. Und da bleiben wir zunächst noch im Erdbebengebiet. Syriens Machthaber Assad öffnet 2 weitere Grenzübergänge in die Türkei. Peter Mücke.
Die Nachricht kommt überraschend. In den Tagen nach dem verheerenden Erdbeben konnten die Vereinten Nationen ihre Hilfslieferungen in den Norden Syriens nur über einen Grenzübergang abwickeln, der noch dazu beschädigt worden war. UN-Generalsekretär Guterres und Vertreter westlicher Staaten hatten erfolglos an den syrischen Machthaber Assad appelliert, weitere Grenzübergänge zu öffnen. Jetzt teilte UN-Nothilfekoordinator Griffiths den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates mit, dass Assad zugestimmt habe, zwei zusätzliche Übergänge zwischen der Türkei und Syrien für Hilfstransporte freizugeben, zunächst für 3 Monate. Griffiths hatte sich zuvor mit dem syrischen Präsidenten in Damaskus getroffen. Generalsekretär Guterres begrüßte die Entscheidung. Während die Zahl der Opfer des Erdbebens weiter zunehme, seien Hilfslieferungen an die Millionen Betroffenen von höchster Dringlichkeit. Die Öffnung der Grenzübergänge ermögliche es, dass schneller mehr Güter zu den Menschen kommen könnten.
Die Bundesregierung hat unbürokratische Hilfe angekündigt für alle Bundesbürger, die nach dem Erdbeben Verwandte aus der Türkei nach Deutschland holen wollen. Dietrich Karl Meurer.
Erdbebenopfer aus der Türkei sollen vorübergehend bei ihren Verwandten ersten und zweiten Grades in Deutschland Unterschlupf finden können, so heißt es vom Auswärtigen Amt. Für die Einreise in die Bundesrepublik benötigen sie jedoch weiterhin auf jeden Fall ein Visum. Es kann bei extra beauftragten Dienstleistern beantragt werden, erklärte ein Ministeriumssprecher. Vorgelegt werden muss dazu lediglich ein Minimum an Unterlagen. Eine berufliche, finanzielle oder sonstige Verwurzelung in der Türkei muss nicht nachgewiesen werden. Der Sprecher des Außenministeriums räumte ein, dass es ein Problem ist, dass einige Betroffene nicht mehr über Pässe verfügen. Eine Lösung für solche Fälle sucht eine am Wochenende eingesetzte Arbeitsgruppe. Keine vereinfachte Einreiseregelung gibt es für Menschen aus den Erdbebengebieten in Syrien. Da dort die Bundesrepublik keine diplomatische Vertretung hat, müssen Visa-Anträge in Botschaften von Nachbarländern gestellt werden. Sofort nach dem Erdbeben hat Deutschland die humanitäre Hilfe in der Region um 26 Millionen Euro aufgestockt. Zudem beteiligt sich der Bund an einem Hilfskonvoi der EU. Er soll mit Hilfe des Welternährungsprogramms zum Beispiel Zelte, Heizgeräte und Generatoren in den Nordwesten Syriens bringen.
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen arbeitet derzeit an einer Resolution für einen Friedensschluss in der Ukraine. In dem Papier wird unter anderem ein bedingungsloser Abzug der russischen Truppen gefordert. Antje Passenheim.
Nach Informationen von UN-Diplomaten kursiert der Entwurf gerade unter den Mitgliedern der Vollversammlung. Dort soll am 23. Februar, kurz vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns, darüber abgestimmt werden. Im Text der Resolution heißt es demnach, ein gerechter und dauerhafter Frieden müsse die Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Unversehrtheit der Ukraine sicherstellen. Russland müsse sein Militär sofort, vollständig und bedingungslos hinter die international anerkannten Grenzen der Ukraine zurückziehen. Mit verstärktem diplomatischem Einsatz sollten die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen so schnell wie möglich einen umfassenden Frieden im Sinne der UN-Charta erreichen. Der Resolutionsentwurf ist nach den kursierenden Informationen allgemeiner formuliert als der 10-Punkte-Plan, den der ukrainische Präsident Selenskyj zum Jahreswechsel veröffentlicht hatte. UN-Diplomaten sagen, die Ukraine hoffe auf diese Weise eine möglichst breite Unterstützung in der Vollversammlung zu erreichen. Dort kann Russland eine Resolution zwar nicht per Veto verhindern, doch sind Beschlüsse hier im Gegensatz zum Sicherheitsrat auch nicht bindend.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch in Finnland klargemacht, dass sie sich einen möglichst raschen NATO-Beitritt des Landes wünscht.
Außenministerin Baerbock reiste zum Tag der Freundschaft nach Finnland. Sie ist zum ersten Mal in Helsinki. Bei ihrem Gespräch mit ihrem finnischen Amtskollegen Pekka Haavisto ließ sie keinen Zweifel daran. Sie sieht Finnland zukünftig in der NATO, gerade und vor allem wegen seiner direkten Nachbarschaft zu Russland. Dabei betonte sie erneut, dass es nun an der Zeit sei, dass Ungarn und die Türkei dem Beitritt Finnlands, aber auch Schwedens zur NATO endlich zustimmen. Hinsichtlich der Versorgungssicherheit und des Zivilschutzes sagte Baerbock, hier könne Deutschland von Finnland lernen. So unterhält allein Helsinki Bunker und Schutzanlagen für mehr als 900.000 Menschen. Das ist deutlich mehr, als die Stadt Einwohner hat.
Das war der Bericht von Nils Walker. Und nachdem die USA und Kanada mehrere unbekannte Flugobjekte über Nordamerika abgeschossen haben, werden jetzt immer mehr Anschuldigungen gegen China laut. Die Führung in Peking beschuldigt jetzt ihrerseits die USA, für solche Spionageflüge über China verantwortlich zu sein. Ralf Borchert.
Zwischen den USA und China gehen die Vorwürfe und Dementis zum Thema Spionageballons hin und her. Den Vorwurf aus Peking, die USA hätten seit vergangenem Jahr mehr als 10-mal widerrechtlich Ballons über China fliegen lassen, hat Washington strikt zurückgewiesen. Das sei absolut nicht wahr, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby. Wir lassen keine Ballons über China fliegen, so Kirby wörtlich. Die USA hatten vor gut einer Woche einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor der Atlantikküste abgeschossen. Gleichzeitig geht das Rätselraten um 3 weitere über Nordamerika abgeschossene Flugobjekte weiter. Bestätigt ist nur, alle 3 weiteren Objekte waren kleiner und flogen niedriger als der chinesische Ballon. Eine von mehreren Erklärungen von Experten für die Abschüsse, es habe schon immer ähnlich viele Objekte am Himmel über Nordamerika gegeben. Die US-Regierung habe die Radarbeobachtung nun in Abstimmung mit Kanada verschärft und lasse Objekte konsequenter abschießen. Die Überreste der 3 Objekte konnten offenbar noch nicht endgültig geborgen und untersucht werden.
Und wir kommen noch zum Tag an der Börse und den hat jetzt tatsächlich für uns Claudia Wehrle im Blick, das Auf und Ab beim DAX.
Mit einem deutlichen Plus ist der DAX in die neue Handelswoche gestartet. Und dennoch, viele Anleger wollen sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Denn in dieser Woche kommen neue Inflationsdaten aus den USA. Das ist eine wichtige Basis für die US-Notenbank, den künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik festzulegen. Die Inflation in den USA ist nach wie vor hoch. Zu hoch in den Augen vieler Notenbanker und da gilt es gegenzusteuern. Steigen jedoch die Zinsen, dann kann sich das negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Trotz der schwierigen äußeren Rahmenbedingungen haben viele Unternehmen in den vergangenen Monaten gute Geschäfte gemacht. So sind die Ausfuhren der deutschen Maschinenbauer auf einen neuen Rekordwert gestiegen, berichtet der Branchenverband VDMA. BMW ist zufrieden mit der Gewinnentwicklung im abgelaufenen Jahr. Und gute Nachrichten kommen auch vom Flughafenbetreiber Fraport. Die Passagierzahlen steigen. Viele Menschen wollen wieder verreisen. Kontrastprogramm dazu kommt von Siltronic. Siltronic ist ein Hersteller von sogenannten Wafern für die Halbleiterindustrie. Wafer, das sind dünne Scheiben, die als Grundlage für elektronische Bauelemente genutzt werden. Aktien von Siltronic werden zu Wochenbeginn in großem Stil verkauft, weil die Nachfrage nach Verbraucherelektronik zuletzt deutlich zurückgegangen ist. Es werden weniger PCs und weniger Smartphones verkauft. Deswegen müssen auch weniger Bauteile für solche Produkte hergestellt werden. Der DAX zu Handelsschluss, 0,5% im Plus. Er steht jetzt bei 15.397 Punkten.
Der Zusammenbruch des Finanzdienstleisters Wirecard. Er hat ein Unternehmensdrama nach sich gezogen, das jetzt schon 2 Jahre andauert. Einer der größten Finanzskandale in der bundesdeutschen Geschichte. Aufklärung liefern soll ein Prozess am Landgericht München. Dort hat nun heute zum ersten Mal der Hauptangeklagte das Wort ergriffen, der ehemalige Wirecard-Vorstandschef Markus Braun. Rigobert Kaiser hat den Tag im Gerichtssaal verfolgt.
Markus Braun tritt selbstbewusst vor dem Landgericht München auf. Wie gewohnt im Rollkragenpulli mit randloser Brille streitet er alle Vorwürfe ab, die ihm in den vorausgegangenen Prozesstagen der Mitangeklagte Oliver Bellenhaus angelastet hatte. Gerichtssprecher Laurent Lafleur.
Aber er hat in der Tat seine Einlassung damit begonnen, dass er sämtliche Tatvorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat, also die sämtliche Tatkomplexe betreffen, komplett von sich weist. Ein von Unrechtseinsicht getragenes Geständnis war das sicherlich nicht.
Oliver Bellenhaus, der einst von Dubai aus die Treuhandgeschäfte in Asien mitverantwortete, die zum Zusammenbruch von Wirecard führten, sitzt im Gerichtssaal direkt hinter ihm, gleichsam im Nacken. Im Sommer 2020 wurde bekannt, dass im Asiengeschäft 1,9 Milliarden Euro fehlten. Braun will das bis dahin nicht gewusst haben. Er sei auch nicht der Kopf einer Bande im Wirecard-Konzern gewesen, wie Bellenhaus aussagte, die Kontoauszüge, Geschäftsabschlüsse und Bilanzen fälschte, um das Debakel in Asien zu verschleiern. Florian Eder, der Anwalt von Bellenhaus, kann die Aussagen nicht nachvollziehen.
Dann zu sagen, für mich bricht eine Welt zusammen, das ist ja doch ein bisschen Hanebüchen. Also ich kann natürlich meine Augen immer verschließen, aber dass das irgendwo Ernsthaftigkeit dahinter kommt, das glaubt doch kein Mensch. Ich jedenfalls nicht.
Braun zeichnet von sich das Bild eines Konzernchefs, der seinen Mitvorständen Verantwortung überließ und nahezu blind vertraute. Oliver Bellenhaus, der Hauptbelastungszeuge im Verfahren, wird von Braun als eine ihm eher unbekannter und unbedeutender Geschäftsführer beschrieben.
Es ist halt die möglichste Distanzierung, die er vornehmen möchte. Er möchte sagen, ich habe mit Bellenhaus nichts zu tun. Er ist in der Reihe relativ weit unten angesiedelt, um natürlich dadurch zu sagen, ich bin CEO, ich habe eigentlich mit der Person um Bellenhaus sonst gar keinen Kontakt. Deswegen ist es natürlich aus seiner Sicht eine taktische Variante.
An diesem Punkt bringt Markus Braun immer wieder Jan Marschalek ins Spiel, direkter Vorgesetzter von Bellenhaus und damit der Strippenzieher im Skandal, der sich damals ins Ausland absetzte und in Russland vermutet wird. Für Braun ist er der Hauptverantwortliche, ihm schiebt er die Alleinschuld zu, wohl wissend, dass Marschalek wohl nie vor dem Münchner Landgericht aussagen wird. Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger glaubt eben nicht, dass er damit vor Gericht durchkommt.
Also der Herr Marschalek steht im Zentrum im Endeffekt von dem ganzen Betrug aus Sicht von Herrn Braun. Auch der Bellenhaus hat ihn ja schwer belastet. Herr Marschalek ist nicht greifbar, der kann sich nicht wehren. Der wird auch keine Aussage machen hier während des Prozesses. Das heißt, das ist natürlich ein guter Sündenbock, auf den man alle Schuld abschieben kann, ohne dass man mit einer Antwort rechnen kann von ihm. Das heißt, das eignet sich natürlich sehr, sehr gut, die Strategie.
Trotzdem hofft Bauer, der für die um ihr Geld geprellten Aktionäre spricht, auf eine hohe Haftstrafe für Braun.
Also aus meiner Sicht wird das nicht aufgehen. Ich gehe davon aus, dass Herr Braun zumindest was die Marktmanipulation angeht und auch den Betrug zu einer hohen Haftstrafe verurteilt wird, wahrscheinlich sogar über 10 Jahre.
Rigobert Kaiser über den Auftritt von Markus Braun heute im Wirecard-Prozess am Landgericht München. Viele Experten sind sich einig, dass die Welt gefährlicher geworden ist in den vergangenen 12 Monaten. Gefährlicher auch für Deutschland. Da ist nicht nur der Ukraine-Krieg. Immer häufiger kommt es zu Hackerangriffen, zu Großangelegten. Und dann ist da außerdem die zunehmende Konkurrenz zwischen China und den USA. Wie soll sich Deutschland in dieser Situation sicherheitspolitisch aufstellen? Die Ampelkoalition wollte ursprünglich mal eine nationale Sicherheitsstrategie definieren und festlegen. Aber das stellt sich immer mehr heraus, ist komplizierter als gedacht, wie Stefan Detjen berichtet.
Es sollten die Tage sein, in denen die Bundesregierung erklärt, welche langfristig strategischen und strukturellen Konsequenzen sie aus der vom Kanzler proklamierten Zeitenwende zieht. Erstmals will eine deutsche Regierung dazu eine nationale Sicherheitsstrategie vorlegen. Das Grundsatzdokument, so war es bereits vor dem russischen Überfall auf die Ukraine im Koalitionsvertrag vereinbart worden, sollte unter Federführung von Außenministerin Baerbock erarbeitet und in diesen Tagen mit allen Ressorts abgestimmt sein. Die Münchner Sicherheitskonferenz wäre Ende dieser Woche ein guter Rahmen gewesen, vor viel außen- und sicherheitspolitischer Prominenz aus aller Welt zu demonstrieren, wie sich die Regierung als sicherheitspolitischer Akteur aufstellt. Doch die Arbeiten an der Strategie sind nicht so weit vorangekommen, wie erhofft.
Das wird Sie nicht verwundern, dass mich das nicht verwundert,
sagt Christoph Heusgen, ehemaliger außenpolitischer Berater von Angela Merkel und jetzt Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz.
Wenn man dann das umsetzt in strukturelle Fragen, in Organisationsfragen, inklusive die Frage eines nationalen Sicherheitsrates, dann geht das schon an das Fundament einer der Regierung.
Heusgen weist damit auf einen der zentralen Konflikte hin, die die Arbeit an der nationalen Sicherheitsstrategie in den letzten Monaten gebremst hat. Die Diskussion um einen nationalen Sicherheitsrat als zentraler Koordinierungsstelle, die in den meisten Ländern unmittelbar beim Regierungschef angesiedelt ist. Ein nationaler Sicherheitsrat im Kanzleramt aber würde aus Sicht von Annalena Baerbock und ihrer Berater die Rolle des Außenministeriums weiter schwächen. Der alte Koch-Kellner-Streit, der schon das Verhältnis zwischen dem ersten grünen Außenminister Joschka Fischer und dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder belastete, erlebt im Ringen um die nationale Sicherheitsstrategie eine Neuauflage. Christoph Heusgen erinnert zugleich daran, dass auch andere Koalitionsregierungen, in denen Kanzleramt und Außenministerium von Vertretern verschiedener Parteien geführt wurden, mit Versuchen, einen nationalen Sicherheitsrat einzurichten, scheiterten.
Das war einfach nicht durchsetzbar. Und ich glaube aber, dass man es heute braucht.
Olaf Scholz wird am Freitagnachmittag bei der Münchner Sicherheitskonferenz auftreten. Im Publikum werden dann unter vielen anderen US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Frankreichs Staatspräsident Macron sowie Dutzende Senatoren und Kongressabgeordnete aus Washington sitzen. Nach der Entscheidung zur Lieferung von Leopard 2 und 1 Kampfpanzern wird Scholz darauf verweisen, dass Deutschland nach den USA der größte militärische Unterstützer der Ukraine sei. Was die Vorbereitung ukrainischer Soldaten an den deutschen Panzern angeht, liegt man auch gut im Plan, erklärt heute Vormittag eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums.
Die Ausbildung an diesem System wird hauptsächlich an der Panzertruppenschule in Munster stattfinden und hat heute begonnen.
Die Schnellausbildung soll bis Ende März abgeschlossen sein. Nach wie vor arbeitet die Bundesregierung auch daran, ein internationales Bündnis zur Lieferung von Kampfpanzern aus deutscher Produktion zu schmieden. Polen hat die Lieferung von Leopard 2 Panzern angekündigt, zuletzt auch Portugal. Die Niederlande liefern den Typ 1. Für die Wiedergabe der von Deutschland geleasten Leopard 2 Panzer dagegen erhielten die Niederlande nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Den Haag nicht die erforderliche Zustimmung der Bundesregierung. Aus Berlin hieß es Ende letzter Woche dagegen, es habe insoweit gar keine Anfrage aus den Niederlanden vorgelegen.
Stefan Lethchen berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Viele Krankenhäuser in Deutschland arbeiten am Limit und das nicht erst seit Corona. Vor allem die Notfallambulanzen werden von vielen Patienten als Ersatz gebraucht, wenn sie beim Hausarzt keinen Termin mehr bekommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will das ganze System jetzt ändern. Er plant eine Entlastung der Notfallabteilungen und eine eigene Reform. Birte Sönnigsen.
Es gibt so wenig Personal und immer mehr Patientinnen und Patienten, die von Rettungsdiensten und in den Notaufnahmen versorgt werden. Aber nicht alle sind wirklich ein Fall für die Notaufnahme, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
Es ist sogar so, dass sehr häufig ein Patient, wenn er keinen Arzttermin bekommt, die Notfallaufnahme aufsucht. Daher sind die Notfallaufnahmen in den Krankenhäusern massiv überfüllt.
Lauterbach will das System neu ordnen. Dabei will er sich an den Vorschlägen der Expertenkommission orientieren. Konkret schlägt die Kommission vor, dass die Hilfesuchenden besser verteilt werden sollen. Was die Menschen als Notfall empfinden, das ist sehr unterschiedlich, sagt Tom Schor, der Leiter der Kommission.
Sie befinden sich in der Regel dann in einer persönlichen Ausnahmesituation und wünschen und benötigen eine unmittelbare und zwar individuelle persönliche Hilfe. Das heißt also, es kann keine Zugangsbarrieren per se zum medizinischen Notfallsystem geben.
Keine Barriere, stattdessen eine bessere Verteilung. Die Kommission will, dass es eine zentrale Stelle für Hilfesuchende gibt. Egal, ob diese den Rettungsdienst, also die 112 anrufen oder die Nummer des kassenärztlichen Notdienstes, die 116 117. Dort soll jeweils per Telefon oder Videocall entschieden werden, wo die Notfälle am besten aufgehoben sind. Ob sie etwa nach einem Unfall wirklich mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht werden müssen oder ob sie mit einer Grippe doch besser beim Notdienst der Hausarztpraxis aufgehoben sind. Auch eine telemedizinische Behandlung soll im Notfall möglich sein. Im Anschluss könnte dann ein Kurier zum Beispiel nötige Medikamente zu den Patienten nach Hause bringen. Nicht alle wählen die Notrufnummern, einige fahren direkt in die Notaufnahme. Deshalb soll auch vor Ort im Krankenhaus erstmal sortiert werden, ob ein Patient oder eine Patientin in die Notaufnahme gehört oder in eine Praxis weitergeschickt wird.
Birte Sönnigsen. Und zum Ende der Sendung noch der Sport. Es ist das größte Sportereignis der Welt. Auch wenn es um einen Sport geht, der bei uns in Deutschland nicht allzu viele Fans hat. Wir sind beim Super Bowl, dem Finale der amerikanischen National Football League. In der vergangenen Nacht war es wieder soweit im amerikanischen Glendale. Und wie immer ging es dabei nicht nur um Football, sondern auch um Show, um Werbung und um Popmusik. Nina Barth.
Mit 38:35 haben sich die Kansas City Chiefs am Ende gegen die Philadelphia Eagles durchgesetzt. Zur Halbzeit hatten die Eagles noch mit 10 Punkten geführt. Und die entscheidenden 3 Punkte erzielten die Chiefs erst kurz vor Schluss per Field Goal. Für die Kansas City Chiefs ist es der 3. Super Bowl-Gewinn ihrer Geschichte. Für ihren Star-Quarterback Patrick Mahomes war es sein 2. Super Bowl-Gewinn nach 2020. Und zum 2. Mal wurde Mahomes als wertvollster Spieler des Super Bowls ausgezeichnet. Er warf in der Partie unter anderem 3 Touchdown-Pässe.
It took everybody to win this football game. So, shout out my teammates, baby. We're Super Bowl champs, baby. Let's go!
Wir haben das als Team geschafft. Wir sind die Super Bowl-Champs. Zur Halbzeitshow hatte Superstar Rihanna ihren großen Auftritt, ihren ersten nach knapp 7 Jahren. In 13 Minuten gab sie ein Medley ihrer größten Hits zum Besten. In den sozialen Netzwerken spekulierten Fans während des Auftritts, ob Rihanna wieder schwanger sei. Kurz danach bestätigte ihr Management, ja, Rihanna ist zum 2. Mal schwanger.
Nina Barth berichtete. Und jetzt zum Schluss der Sendung noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen mit Jürgen Albrecht.
Bestimmendes Thema ist die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Die CDU hat gewonnen, steht aber ohne natürliche Partner da, stellt der Tagesspiegel aus Berlin fest. Der SPD geht es so schlecht, dass sogar über eine Ablösung von Franziska Giffey spekuliert wird. Die Grünen haben den Wechsel im Roten Rathaus ein zweites Mal vergeigt. Ein Gewinner ohne Partner, zwei Verlierer. Wie soll das weitergehen? Die Frankenpost aus Hof konstatiert, wenn SPD und Grüne angesichts des überlegenen Siegers, nichts anderes ist Kai Wegner von der CDU, Minuten nach Schluss der Wahllokale Gedanken an die Fortführung des soeben abgewählten Bündnisses formulieren, verstehen die Wähler die Welt nicht mehr. Das Weiter-so haben sie krachend abgewählt und deshalb sollte Franziska Giffey Platz machen, egal für wen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert, fast machen SPD, Grüne und Linkspartei den Eindruck, als seien sie vom Dauerauftrag für die Fürsorge ihrer städtischen Klientel mittlerweile so sehr überzeugt, dass Wahlen nur mehr lästige Formsache sind. Kein Wunder, dass Wahlen derart nachlässig organisiert wurden. Der Ausgang dieser Wahl sollte umso mehr respektiert werden. Die Berliner Morgenpost kommentiert, der S-Bahn-Ring ist die neue Berliner Mauer. Die große Aufgabe eines neuen Senats wird es sein, diese auseinanderstrebenden Milieus zu versöhnen oder zumindest wieder in einen Dialog zu bringen. Wer das ernst nimmt, hat eigentlich nur eine Regierungsoption, Schwarz-Grün. Der CDU-Parteivorstand leitet ein Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen ein. Die Süddeutsche Zeitung notiert dazu, bis der Ausschluss rechtskräftig ist, wird Maaßen Schlagzeilen weit jenseits seiner tatsächlichen Bedeutung ernten. Trotzdem lohnt es den Ärger. Maaßen lebt ja davon, dass er die Buchstaben C, D und U hinter seinen Namen setzen kann. Sobald das nicht mehr möglich ist, wird er nur noch ein Schwätzer am rechten Rand sein. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder erklärt, nicht vergessen sollte man dabei, dass auch die Partei sich mit dem Schritt profitiert. Sie zeigt, wo für sie die Grenzen verlaufen. Wie jemanden, der von eliminatorischem Rassismus gegen Weiße faselt, sollte unter Christdemokraten tatsächlich kein Platz sein. Und Zeit Online fragt, wieso konnte Maaßen das Gift neurechter Propaganda so lange in die Partei tragen? Wieso griff die CDU Menschen an, die Maaßens Antisemitismus und Rassismus ansprachen? Und natürlich, wieso konnte so jemand überhaupt jemals Verfassungsschutzchef werden? Dazu hört man aus der CDU nichts. Ein Schulterzucken macht halt kein Geräusch. Ein Teil der Antwort wäre vielleicht, dass Maaßen gar nicht so weit vom rechten Flügel der Union entfernt ist, wie die Partei jetzt glauben machen will.
Jürgen Albrecht war das mit der Presseschau. Und damit geht dieses Journal vor Mitternacht zu Ende. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit der Sendung Fazit in der Radionacht. Marietta Schwarz ist an der Mikrofon. Bis hierher war das Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.